¿Qué onda?
¿Qué onda?
¿Qué onda?
¿Qué onda?
¿Qué onda?
¿Qué onda?
Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Am 29. Dezember feiert Guatemala einen ganz besonderen Jahrestag, 10 Jahre Frieden. 10 Jahre, die die Zentralamerikanische Republik von einem der blutigsten Bürgerkriege Lateinamerikas trennen. Über 200.000 Menschen kamen in 35 Jahren Krieg ums Leben, Zehntausende ließen die Militärs spurlos verschwinden, Hunderttausende versuchten den mordenden Truppen des Militärmachthabers Efraín Ríos Montt durch die Flucht nach Mexiko zu entkommen. In diesem On-der-Info-Spezial berichten wir anlässlich des 10. Jahrestages der Unterzeichnung der Friedensabkommen ausschließlich aus Guatemala. Eine spannende, informative halbe Stunde wünschen euch eure Ondistas. An seine Rückkehr nach Guatemala vor fast 20 Jahren erinnert sich Manolo Garcia noch gut. Es herrschte Bürgerkrieg. Noch immer gaben jene Militärs den Ton an, die den jungen Anwalt Jahre zuvor mit Morddrohungen ins mexikanische Exil getrieben hatten. Doch Garcia, Gründer der Entwicklungsorganisation CERJUS, wollte nicht länger zusehen, wie die zivile Bevölkerung zwischen staatlicher Repression und Guerillaverbänden aufgerieben wurde. Als Jurist hoffte er, die Landbevölkerung unterstützen zu können und Flüchtlingen die Rückkehr nach Guatemala zu erleichtern. Keine ungefährliche Aufgabe, denn soziale Arbeit oder ein falsches Wort konnten einen das Leben kosten. Auch Manolos Kinder mussten lernen, ihre Meinung für sich zu behalten.
Vor allem für die Kinder war die Rückkehr sehr schwierig. Im mexikanischen Exil konnten sie immer ihre Meinung sagen. Aber in Guatemala mussten sie plötzlich eine Maske tragen. Nur im Haus konnten wir offen reden. Auch meine Arbeit war lange hart und traurig. Die meisten sozialen Anführer waren tot, ermordet, verschwunden. Wir mussten in den Gemeinden ganz von vorn anfangen.
Der große Neuanfang für Guatemala kam erst 1996 mit den von der UNO vermittelten Friedensverträgen. Die Abkommen sollten nicht nur die Einhaltung der Menschenrechte garantieren, sondern formulierten auch umfassende Reformen für die gesellschaftliche Entwicklung des Landes. Doch viele ambitionierte Vorhaben, wie die Landreform, erfüllten sich nicht. Ein guter Teil der internationalen Wirtschaftshilfe verpuffte. Für die junge Studentin Flor aus Guatemala-Stadt steht außer Frage, dass konservative Politiker, Großgrundbesitzer und das städtische Bürgertum damals kein Interesse an einer wirklichen Umverteilung hatten.
Die Friedensverträge wurden unterzeichnet, aber es fehlten die Mittel und die Bereitschaft für einen wirklichen Frieden, der die ganze Bevölkerung eingeschlossen hätte. Mit den Friedensverträgen brachen die Strukturen des Widerstands zusammen. In Guatemala gab es also eher eine Befriedung als einen Friedensschluss.
Von Befriedung mag Iliana Alamilla zwar nicht sprechen. Die Vorsitzende der Nachrichtenagentur Serigua, die seit über 20 Jahren auf die Situation in Guatemala international aufmerksam macht, prangert aber den fehlenden Willen aller drei Nachkriegsregierungen an, die Friedensverträge umzusetzen.
Die Regierung Asu hat die historische Gelegenheit verspielt, die Verträge tatsächlich umzusetzen. Für die darauffolgende Regierung Portillo, die nur daran interessiert war, die Staatskassen zu plündern, waren die Friedensabkommen nichts mehr als eine Fahne, die man zu passenden Gelegenheiten hervorholte. Mit der jetzigen Regierung Berger besteht die große Gefahr, dass die Friedensabkommen gänzlich Makulatur werden. Wenn die internationale Gemeinschaft diese Gefahr nicht erkennt und wenn es keinen Druck aus dem Inland oder dem Ausland gibt, dann befürchte ich erneut Schlimmes für Guatemala.
Unter der sozialen Schieflage Guatemalas hat vor allem die indigene Bevölkerungsmehrheit zu leiden. Daran hat sich in den letzten 10 Jahren nichts geändert. Wie schwer es ist, als Indigener ein würdiges Einkommen zu erwirtschaften, weiß auch Reina Cabasso Lano, Stadträtin und Frauenbeauftragte im Bezirk Ixcan, einer der ärmsten Regionen Guatemalas. Nach 7 Jahren im Amt zieht die Quechí-Indigener ein ernüchterndes Resümee über die Arbeit von Entwicklungsbanken und staatlichen Institutionen auf dem Lande, besonders was Programme für Frauen anbetrifft.
Vor allem die sozioökonomischen Aspekte der Friedensabkommen sind bis heute nicht angegangen worden. Es war auch die Rede von Projekten, Schulungen und Krediten speziell für Frauen. Kredite gibt es nur über Privatbanken und die verlangen hohe Zinsen. Die Verschuldung auf dem Lande ist dadurch noch größer geworden. Schulungen oder Kredite durch die Regierung, so wie es die Friedensabkommen vorsahen, gibt es bis heute nicht.
Eine Perspektive für die indigen geprägte, kleinbäuerliche Landwirtschaft hat die Politik bis heute nicht zu bieten, obwohl genau das ein zentrales Element der Friedensverträge war. Stattdessen werden immer größere Flächen für den Agrarexport reserviert, zum Nutzen der wenigen Großgrundbesitzer. Darunter leide die Ernährung der eigenen Bevölkerung, erläutert Ursula Roldán Andrade von der Pastoral de la Tierra, einem katholischen Projekt für ländliche Entwicklung und zur Förderung kleinbäuerlicher Strukturen.
Es bleibt das Problem der Ernährungssicherheit. Wegen der gewaltigen Landkonzentration in wenigen Händen ist es uns nicht gelungen, unsere eigene Bevölkerung zu versorgen. Obwohl die Länder Lateinamerikas ideale Voraussetzungen hätten, über die kleinbäuerliche Produktion die eigene Bevölkerung zu ernähren, wird die Lebensmittelversorgung immer schwieriger, eben wegen der fehlenden Landreform.
Die Friedensabkommen scheint die guatemaltekische Politik ebenso vergessen zu haben wie die Schrecken der Diktatur und die zahllosen Opfer. Dabei ist die Gewalt in Guatemala nach wie vor nur allzu präsent. 15 bis 20 Mordfälle pro Tag zählt allein die Hauptstadt. Das Erbe des Krieges wiegt schwer. Es sei vor allem der Hilfe der internationalen Gemeinschaft, von NGOs und kirchlichen Entwicklungsorganisationen zu verdanken, dass der Friedensprozess nach wie vor wichtige Impulse erhalte, sagt Manolo Garcia. Jedoch...
Heute müssen wir aber fürchten, dass viele internationale Geldgeber das Land wieder verlassen. Die meisten europäischen NGOs fahren ihre Kooperationsprojekte zurück. Man kehrt Guatemala und Zentralamerika den Rücken und geht nach Afrika. Die Hilfe wird zu einer Zeit reduziert, in der sich die soziale Bewegung konsolidiert und eine Verständigung mit der Politik einsetzt.
Die von ihm gegründete Organisation CERJUS, die auch vom Evangelischen Entwicklungsdienst unterstützt wird, steuert ihren Teil dazu bei, die Landbevölkerung zu mehr Selbstbewusstsein und politischer Teilhabe zu animieren. Eine gesellschaftliche Arbeit, die Manolos Meinung nach bis heute unentbehrlich ist. Zehn Jahre Frieden in Guatemala. Zehn Jahre, die eine brüchige Demokratie von einem der blutigsten Bürgerkriege Lateinamerikas trennen. Doch einige Tage vor dem Jubiläum der Friedensverträge ist von friedlicher Festtagsstimmung keine Spur. Dagegen zieht so mancher aufgebrachte Demonstrationszug durch die Straßen von Guatemala Stadt. Indigenas, Menschenrechtsorganisationen und Studenten. Gerechtigkeit wollen sie für die über 200.000 Opfer des Bürgerkriegs. Strafe fordern sie für die damaligen Verantwortlichen in Uniform und Anzug. Und Entschädigung verlangen sie für die Hinterbliebenen der Ermordeten und Verschwundenen. Und damit die Botschaft bei Präsident Oscar Berger auch ankommt, melden sich die Versammelten direkt vor dem Präsidentenpalast zu Wort. So auch eine rüstige Großmutter in bunter Tracht. Den Tränen nahe nimmt die alte Dame kein Blatt vor den Mund.
Wir wollen, dass uns die Regierung zuhört, dass sie mit ihren Unverschämtheiten aufhören. Wir waren zuletzt vor 4 Monaten hier und da versprach man uns Entschädigung für unser Leid und das unserer Angehörigen. Aber nichts ist geschehen. Die Regierung versteckt sich, wenn wir kommen, und erfüllt ihre Verpflichtungen nicht.
Vor 5 Jahren gründete die guatemaltekische Regierung einen Fonds, um Opfer und deren Angehörige finanziell zu unterstützen. Doch bisher ist kein Geld geflossen, während Militärs und Milizen pünktlich ihre Pensionen erhalten. Zudem herrscht weiterhin Straffreiheit für die einstigen Täter. Mag auch in Spanien gegen den ehemaligen Staatschef und Völkermörder General Efraín Ríos Montt ein Prozess vorbereitet werden, in Guatemala hat der nach wie vor mächtige Strippenzieher wie die meisten Kriegsverbrecher nichts zu befürchten. Damit sich das ändert, kämpft seit 7 Jahren die Gruppe Hijos für eine umfassende Aufarbeitung der Geschichte.
Am 30. Juni wird paradoxerweise und trotz der Friedensverträge immer noch der Tag der Armee gefeiert. Wir sind eine Gruppe Jugendlicher und Kinder, deren Eltern im Bürgerkrieg verschwunden sind, ermordet wurden oder im Exil waren. Anfangs ging es vor allem darum, Erfahrungen auszutauschen, über den Schmerz und den Krieg zu sprechen. Dann, an einem 30. Juni, unterbrachen wir erstmals die Militärparade. Und seitdem sind wir an diesem Tag immer auf der Straße.
Die junge Studentin Flor hatte ganz persönliche Gründe, bei den Hijos mitzumachen. Ihre Tante hat den Kampf gegen die Militärdiktatur mit dem Leben bezahlt. Ein Tabu, über das niemand in der Familie mit ihr reden wollte. Die ganze Gesellschaft schien sich in Schweigen gehüllt zu haben. Ermordete Bekannte und Kollegen wären sicherlich in irgendetwas verstrickt oder gar heimliche Terroristen gewesen. Die niedergemetzelten Bauerngemeinden wohl tatsächlich Staatsfeinde. Die 45.000 Verschwundenen würden bis heute von konservativen Kreisen in Frage gestellt, so der Musiker Gad Echeverria, der sich seit vielen Jahren bei GAM engagiert, der wichtigsten Angehörigenorganisation von Verschwundenen.
Der Staat tut nach wie vor nichts in Richtung Aufklärung, Strafverfolgung und Wiedergutmachung. Es gibt ja kein Opfer, denn wir reden von Verschwundenen. Bei den allermeisten Opfern wissen wir bis heute nur, dass sie in die Kasernen verschleppt wurden. Doch nach wie vor enden dort alle Spuren. Denn im Militär regiert eine Kultur des Schweigens. Da ist internationaler Druck nötig, damit sich das ändert.
Doch solcher Druck braucht Beweise. Daran arbeitet Lourdes Despenado im privaten forensischen Institut Kafka, das seit 1999 einige der zahllosen Massengräber untersucht, in denen Militärs und rechte Milizen ihre Opfer verscharrten. Lourdes Despenado will den Ermordeten wieder einen Namen und eine Geschichte geben. Besonders für die Angehörigen sei dies ein wichtiger Prozess.
Wir versuchen, während des gesamten Prozesses den Familien nahe zu sein. Im Moment der Exhumierung ist es eigentlich die Regel, dass die Angehörigen und Mitmenschen aus der Gemeinde dabei sind. Fast immer wird anfangs eine Andacht abgehalten, oft eine Maya-Zeremonie. Die Familien begleiten unsere Arbeit und wenn es möglich ist, besuchen sie uns auch hier im Labor, um sich zu vergewissern, dass die Überreste ihrer Angehörigen auf würdige Weise bestattet werden. Aber oft suchen sie auch Rat, zum Beispiel in Erbschaftsfragen und letztlich auch bezüglich möglicher Entschädigungen.
Die Justiz hat bisher kaum von den Beweisen der Forensiker Notiz genommen. Noch immer ist die vorherrschende Meinung, man müsse vergessen, um in die Zukunft blicken zu können. Diese Einstellung mag den Tätern von damals nützen, sie lähmt aber die Versöhnung und den Aufbau einer offenen und gerechten Gesellschaft. Julio Valdez, Psychologe und Leiter des Exhumierungsprojektes von Kafka, sieht rückblickend dennoch einige kleine Fortschritte.
La investigación antropológico forense in Guatemala inició mucho antes que Kafka.
Forensische Untersuchungen gab es schon lange vor Kafka, aber vom Staat gab es keinerlei Unterstützung. Der Staat ist nicht einmal eingeschritten, wenn Forensiker bedroht wurden. Aber die Haltung von Politik und Justiz hat sich mit den Jahren ein wenig geändert. Das hat vor allem mit internationalem Druck zu tun. Dadurch gibt es heute in Guatemala mehr Interesse an unseren Untersuchungen. Uns hat zum Beispiel überrascht, dass man vor ein paar Tagen einige Militärs im Zusammenhang mit dem Völkermord verhaftet hat. Das wäre vor 2 Jahren noch undenkbar gewesen. Ich selbst hätte nie gedacht, das noch mitzuerleben.
Eso hace 2 años hubiera sido impensable. De hecho, yo mismo pensé que no iba a tener vida para ver ese tipo de situaciones, ¿verdad?
Lang vorbei scheinen die 70er Jahre, als ein Wind des Wandels durch Guatemala wehte. Als es den verschiedenen Guerilla-Organisationen immer mehr gelang, die Armee in prekäre Situationen zu bringen und Streiks an der Tagesordnung waren. Trotz aller Repression, trotz des Risikos, verhaftet, gefoltert oder ermordet zu werden. Auch der Ex-Guerillero Fito, damals keine 20 Jahre alt, war damals von einem baldigen Sieg über die Diktatur überzeugt.
In aquel entonces, con todas esas ilusiones que tuvimos,
wir alle waren begeistert von der Idee, bis zum Triumph zu kämpfen. Beflügelt durch den Erfolg der Sandinisten in Nicaragua oder den Kampf der FMLN in El Salvador. Wir waren überzeugt davon, binnen eines Jahres die Diktatur besiegen zu können. Das war eine sehr intensive und auch schöne Zeit, weil wir fest daran glaubten, Gerechtigkeit, Bildung und Gesundheit für alle zu erkämpfen.
Der Widerstand gegen die Schreckensherrschaft der Generäle fand breite Unterstützung. Neben Studenten, Professoren und Geistlichen engagierten sich auch Künstler. Besondere Bedeutung erlangte das politische Theater, das in den 70ern auch über Guatemala hinaus Bedeutung erlangte. Roberto Diaz Gomar, einer der wichtigsten, auch international bekannten Schauspieler Guatemalas, erinnert sich.
Hablábamos de nuestros problemas directamente y se presentaba el teatro en donde había conflictos.
Wir haben immer in den Städten des Konfliktes Theater gespielt, beim Streik der Coca-Cola-Arbeiter, bei Landbesetzungen oder bei Hungerstreiks. Wir haben oft ein Lied von Carlos Mejía Godoy gesungen, den Quincho Barrilete. Dieses Lied griff die Militärs direkt an.
Um mit diesem breiten Widerstand fertig zu werden, entfesselten die Generäle, allen voran Efraín Ríos Montt, Anfang der 80er Jahre eine Politik der verbrannten Erde. Beinahe täglich tauchten Leichen in den Straßen auf. In den indigen geprägten Landesteilen metzelten Spezialkommandos ganze Dörfer nieder. Hunderttausende flohen Richtung Mexiko. Aus der zynischen Sicht der Militärs war der Völkermord ein voller Erfolg. Die UNRG wurde ihrer Basis beraubt. Vor allem das unendliche Leid der Bevölkerung jedoch sei der Grund gewesen, dass sich die Guerilla zu Verhandlungen mit der Regierung entschied, so der heutige Generalsekretär und frühere Kommandant der UNRG, Héctor Nuila.
In keinem Land des Kontinents gab es derartigen Terror wie in Guatemala. In wenigen Jahren wurden 200.000 Menschen ermordet, 48.000 verschwanden. Wenn es die Friedensverträge nicht gäbe, wären wir immer noch im Krieg und gänzlich ohne Perspektive. Ich wollte nicht dafür verantwortlich sein.
Doch so einfach sei das nicht gewesen, widerspricht der ehemalige Widerstandskämpfer Fito. Denn die Schwäche der UNG seit Mitte der 80er Jahre sei auch hausgemacht und habe Auswirkungen bis auf den heutigen Tag.
Einen Caudillismo gab es auch in unserer Bewegung. Die Führung war unangreifbar. Kritik wurde bestraft. Mir wurde vorgeworfen, kein Revolutionär zu sein. Und das hat sehr wehgetan. Denn wir haben ja für ein besseres Land gekämpft, für die Armen und auch für die Compañeros, die gefallen sind. Dasselbe passierte dann bei den Friedensverhandlungen. Unsere Führung, ein kleiner Kreis der URNG, verhandelte über unsere Köpfe hinweg. Dabei haben wir den Krieg auf unseren Schultern getragen. Die Verträge hätten besser sein können.
Viele Guerilleros seien mit dem Erreichten unzufrieden. Vor allem aber hätte sich die Führung der UNG nach Friedensschluss durch interne Kämpfe gelähmt, mit den Resten der sozialen Bewegung zerstritten und die ehemaligen Kämpfer im Stich gelassen.
Plötzlich mussten unsere Compañeros in dieser neuen Gesellschaft überleben. Nicht einfach nach so vielen Jahren. Wir haben gefragt, was soll aus unseren Kämpfern in den Bergen werden? Sollen sie doch Polizisten werden, sagte die Führung. Mehr hatten sie nicht anzubieten. Unter uns gab es viele Analphabeten, einfache Bauern und kleine Handwerker. Nach 20 Jahren in den Bergen haben sie einfach viel verlernt. Das heißt, sie standen vor dem Nichts, standen ohne Ausbildung da und durften in zusammengezimmerten Streichholzschachteln leben. Und das nannte man dann Frieden.
Gegen solche Vorwürfe der ehemaligen Kampfgefährten wehrt sich UNG-Chef Héctor Nuila jedoch entschieden.
In den ersten Jahren nach dem Friedensschluss hatte die UNG die Konfrontation vermieden, um der Regierung keinen Vorwand für einen Vertragsbruch zu geben. Das führte jedoch zu einer Distanz zwischen der UNG und der sozialen Bewegung, das sehen wir ein. Seit 2001 jedoch fordern wir verstärkt wieder die Umsetzung der Friedensverträge ein. Dafür stehen wir heute. Und was unsere Genossen betrifft, es gibt eine stille Übereinkunft zwischen Regierung und den Wirtschaftsbossen darüber, UNG-Leuten keine Jobs zu geben. Diese Politik hat System.
Doch Fakt ist, der UNG ist es nicht gelungen, die einst im Kampf gegen die brutale Militärdiktatur geeinte Widerstandsbewegung zusammenzuhalten. Sie ist heute in mehrere Kleinstparteien, Dutzende Verbände und hunderte NGOs zersplittert. Viele ehemalige Kämpfer und Sympathisanten sind desillusioniert. Dass solche Trauer und Lähmung in Guatemala Überhand nehmen konnten, bedeutet für Sergio Valdez, Regisseur und einer der Protagonisten des politischen Theaters der 70er, die Hauptniederlage der Linken in Guatemala.
Das Problem der Linken heute ist die visionäre Leere und der alles überragende Schmerz. Klar, man darf nicht erlauben, dass man die Schrecken vergisst. Aber wir haben die Freude vergessen. Denn diese Freude gab es selbst in Mitte der Tragödie. Wir haben gefeiert, miteinander geschlafen und Marihuana geraucht. Da gibt es diese alten Linken, die sich einer schmerzenden Nostalgie hingegeben haben. Und ehemalige Kommandanten, die von ihren Meriten als Guerilleros leben. Das führt uns aber nirgendwo hin. Denn diese Nostalgie ist durch und durch reaktionär.
Wer im Norden Guatemalas mit dem Auto unterwegs ist, sollte genug Sitzfleisch mitbringen. Gouverneure und Abgeordnete nehmen die strapaziöse Anreise nur kurz vor den Wahlen auf sich. Händler und Reisende scheuen die schlaglochübersäten Schotterpisten. Doch nicht nur die Straßen im Mishkan sind steinig. Auch der Weg zum Frieden gestaltete sich holprig, erzählt uns Mateo Baltasar Mateo bei einem Stopp in dem Dörfchen Primavera. Der heutige Sozialarbeiter versteckte sich während des Bürgerkriegs 12 Jahre lang in den Bergen, zusammen mit über 50 Familien aus seiner Gemeinde.
Uns blieb keine andere Möglichkeit, als in die Berge zu gehen, um uns vor der Armee zu schützen. Dort mussten wir uns organisieren, um zu überleben. Manchmal gab es Mais, manchmal nicht. Einige Jahre lang konnten wir uns fast nur noch von Wurzeln ernähren. Nur wenn keine Flugzeuge oder Hubschrauber zu sehen waren, konnten wir auf den Lichtungen unsere Wäsche trocknen. Aber beim kleinsten Geräusch mussten wir uns alle sofort verstecken.
Nach dem Friedensschluss war die Bevölkerung in Mishkan tief gespalten. Heute eint die Gegner von damals vor allem eins: die strukturelle Armut der Region. Abgesehen von einigen Großgrundbesitzern und Drogenhändlern hat die Mishkan nach dem Bürgerkrieg niemand das schnelle Geld gemacht. Die Dörfer entlang der Hauptstraße gleichen sich. Holzverschläge zwischen kleinen Maisfeldern, manchmal Strommasten. Drumherum dichter Urwald. Die staubige Fahrt mit dem Geländewagen nach San Juan Chactela dauert über 2 Stunden und das für läppische 25 Kilometer. Der Gemeinderat, der ein gutes halbes Dutzend Siedlungen in der Umgebung vertritt, schimpft auf die miserable Infrastruktur. Auch Ricardo Beck, der in seinen Gummistiefeln 2 Stunden lang aus seinem Weiler nach San Juan Chactela marschiert ist.
Uns fehlen vor allem Straßen. Wir haben uns an die verschiedensten Behörden gewandt, aber der Staat gibt einfach keine Gelder frei. Es gibt auch keine guten öffentlichen Schulen hier, nur Provisorien. Schwangere und kranke Kinder sterben, weil es keine Straßen gibt, um sie rechtzeitig ins Krankenhaus zu bringen. Das ist unser dringlichstes Problem hier.
Doch Wohltaten für die Bauern des Ishkan sind für die Regierung im fernen Guatemala-Stadt derzeit kein Thema. Dort ist man vielmehr daran interessiert, das Erdöl unter den grünen Hügeln der Region an spanische Investoren zu verkaufen. Auch ein riesiges Wasserkraftwerk soll entstehen. 30 Dörfer müssten in den nächsten Jahren einem Stausee weichen. Der Gemeindesprecher Lorenzo Pou ist wütend, dass wieder einmal über die Köpfe der Bevölkerung hinweg entschieden wurde.
Die Regierung nimmt uns überhaupt nicht wahr. Es interessiert sie nicht, ob vielleicht Menschen am Fluss wohnen. Es geht nur darum, den Damm zu bauen. Wir Indigenas werden über nichts informiert. Die reichen Großgrundbesitzer und die Politiker werden Geld verdienen, wenn sie uns am Fluss verkaufen. Aber dagegen werden wir kämpfen.
Zurück in der Bezirkshauptstadt Playa Grande treffen wir Bürgermeister Marco Ramirez. Der Lehrer aus Primavera trat sein Amt vor 7 Jahren zu einem schwierigen Zeitpunkt an. Die internationale Gemeinschaft hatte die Entwicklungshilfe mehr und mehr zurückgefahren. Ramirez' Wahlsieg für die Ex-Guerilla-Partei UNEG hat zudem die Zentralregierung erzürnt, die dem Ishkan in der Folge drastisch die Mittel kürzte. Dabei wären Investitionen in die Bevölkerung vonnöten.
Hier kann man so gut wie alles anbauen, aber es gibt kein Kapital. Außerdem sind die Preise, die im Moment für Agrarprodukte bezahlt werden, völlig im Keller. Das ist sehr demotivierend für die Menschen, denn sie arbeiten, säen und ernten viel, aber bekommen kaum etwas dafür. Deshalb brauchen wir einfach Kredite und Fonds, um produktive Entwicklungsprojekte voranzubringen. Nur auf diese Weise lassen sich die Lebensbedingungen für die Bevölkerung in Ishkan grundlegend verbessern.
Bürgermeister Marco Ramirez wirkt müde, als er uns verabschiedet. Gerade versuchen seine Lokalregierung und die Bevölkerung des Ishkan, eine Volksabstimmung gegen den Staudammbau durchzusetzen. Auch wenn der Ausgang dieser Abstimmung offen ist, zeigt sich der Bürgermeister von Playa Grande optimistisch.
Administrar un municipio tan joven que apenas tiene 21 años.
Es ist nicht einfach, einen so jungen Bezirk wie Ishkan zu verwalten, der gerade mal 21 Jahre alt ist. Ich glaube, die Früchte unseres Kampfes und unserer Arbeit sind, dass wir heute im Rathaus das Sagen haben. Viele meinen, dass Indigenas, Bauern und Analphabeten nicht denken, nicht planen und schon gar nicht einen Bezirk regieren können. Aber wir haben bewiesen, dass wir das sehr wohl können.
Als die Waffen nach 36 Jahren Bürgerkrieg endlich schwiegen, hatten viele Guatemalteken die Hoffnung, dass nun auch die tagtäglich erlebte Gewalt ein Ende haben würde. Doch auch wenn unter Federführung der UNO nun Frieden vereinbart war, blieben viele Kriegsverbrecher auf freiem Fuß. Auch der gewaltige Militärapparat wurde nur geringfügig demontiert. Der Menschenrechtler und Rechtsanwalt Manolo Garcia bezeichnet es rückblickend als tragisch, dass nur die Guerilla der Entwaffnung wirklich nachgekommen ist.
Pareciera que los únicos que creímos en la paz Es scheint so, als ob wir die Einzigen wären, die an den Frieden geglaubt haben. Als ob die Demobilisierung eine einseitige Angelegenheit war. Denn die Strukturen der Aufstandsbekämpfung blieben bestehen. Die Geheimdienste, die Milizen, die Spezialeinheiten. Heute bezeichnet man sie als organisiertes Verbrechen.
Natürlich mussten sich Folterer, Entführer und Auftragsmörder den Friedenszeiten anpassen. Vielen ehemaligen Militärs und Bürgermilizen gelang es jedoch, trotz eines blutigen Lebenslaufs erfolgreich im demokratischen Guatemala Fuß zu fassen. Für den Sozialpsychologen Julio Valdés hat das vor allem einen Grund.
Eines der größten Probleme in Guatemala ist die anhaltende Straffreiheit. Die intellektuell und tätlich Verantwortlichen der Menschenrechtsverbrechen sind nie verurteilt worden. Einige zogen sich zurück und arbeiten heute auf eigene Rechnung für das organisierte Verbrechen. Andere für private Sicherheitsunternehmen. Und wieder andere, und das ist eigentlich das Schlimmste, arbeiten weiterhin für den Staat.
Der guatemaltekische Staat gibt auch nach dem Friedensabkommen von 1996 jährlich 100 Millionen Dollar für das Militärbudget aus. Damit wird zum Beispiel die Eliteeinheit der Caibiles finanziert, für den Dschungelkrieg geschulte Kampfmaschinen. Der Journalist Javier Menoscal arbeitet seit längerem zu diesem Thema. Er kann nicht verstehen, dass die Caibiles als Hauptverantwortliche für die Gräueltaten des Bürgerkrieges heute wieder internationale Anerkennung genießen.
Mir erscheint, dass selbst die UNO einen doppelten Diskurs fährt. Einerseits beschuldigten die Vereinten Nationen im Rahmen der Wahrheitskommission vor 10 Jahren das Militär und die Caibiles, die Hauptverantwortung für Menschenrechtsverbrechen zu tragen. Und heute benutzt die UNO dieselben Caibiles für Friedensmissionen. Das ist einfach grotesk.
Die während des Bürgerkriegs eingeübten Grausamkeiten sind nicht gänzlich aus dem Alltag der Guatemalteken verschwunden. Durchschnittlich 20 Morde werden in dem zentralamerikanischen Land pro Tag verübt. Auch Frauen werden immer häufiger Opfer von Übergriffen. 400 Frauenmorde zählte man allein im letzten Jahr. Die forensische Medizinerin Lourdes Despenado muss bei ihren Untersuchungen der Leichen oft feststellen, dass die heutigen Opfer die gleichen Spuren tragen wie die Ermordeten zu Zeiten des Bürgerkriegs.
Ich glaube, die größte Ähnlichkeit liegt in der exzessiven Gewaltanwendung, ausgeführt mit extremer Grausamkeit. Auch bei den Frauenmorden ist das festzustellen. Der Einsatz von Hieben und Schlägen sowie Stich- und Schusswunden in großer Anzahl. Und hinterher wirft man die toten Körper einfach weg. Dieses Vorgehen zeigt vielleicht am deutlichsten die Ähnlichkeiten mit der systematischen Gewalt der Diktatur.
Doch nicht nur das organisierte Verbrechen, Frauenmorde und die Verfolgung sozialer Organisationen fordern immer neue Opfer. Auch die Zivilbevölkerung greift zur Selbstjustiz. Für den Sozialpsychologen Valdés steht außer Zweifel, dass dieses Verhalten direkt auf die unzureichend aufgearbeiteten Praxen des Bürgerkriegs zurückführbar ist.
Dieses kollektive Verhalten wurde vom Staat erlernt und von der Gesellschaft gut geheißen. Und da der Staat nie wirklich eingriff und die Justiz kaum einen Täter überführt, gilt Selbstjustiz noch heute als probates Mittel. Noch vor wenigen Jahren gab es in Guatemala 300 bis 400 Lynchmorde im Jahr. Und bis heute kenne ich nur einen einzigen Fall, wo jemand wegen eines Lynchmordes verurteilt wurde.
Mord als Mittel der Problemlösung steht in Guatemala nach wie vor hoch im Kurs. Gerade einmal 2000 Quetzales oder 200 Euro kostet ein Auftragsmord in der Hauptstadt. Das kann erheblich billiger sein, als die Behörden oder die Polizei zu bestechen und sicherer, als auf Anwälte oder gar Richter zu vertrauen. Abner Paredes, Jugendsozialarbeiter beim renommierten Menschenrechtszentrum Caldeache, sieht in den nach wie vor bestehenden autoritären Strukturen in Staat und Gesellschaft den Hauptgrund für die heutige Gewalt in Guatemala.
Die Antwort des Staates auf die Probleme ist bis heute fast null und beschränkt sich fast ausschließlich auf repressive Maßnahmen, besonders gegenüber Jugendlichen. Wir brauchen Sozialprogramme und Gewaltpräventionsprojekte. Wir brauchen Strukturen, in die sich gerade Jugendliche einbringen können. Und wir müssen endlich die Ursachen der Gewalt angehen.
Y evidenciar en ese sentido las consecuencias, efectos, causas, digamos, de la problemática.
Denn eine neue, gewaltbereite Generation steht längst bereit. Die Maras, gewalttätige Jugendbanden, deren Mitgliederzahl in Guatemala in die Hunderttausende gehen soll. Guatemala ist immer noch durch Gewalt geprägt. Lynchjustiz auf dem Lande, Morde an Bauern, Indigener und Gewerkschaftsführern, private Vendettas oder das blühende organisierte Verbrechen. Die fehlende Bereitschaft von Politik und Gesellschaft, die Friedensverträge umzusetzen, die Schrecken des Krieges aufzuarbeiten, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen, fordert einen hohen Preis. Guatemala ist weit entfernt von dem festen und dauerhaften Frieden, den Regierung und Guerilla vor 10 Jahren unterzeichneten. Dieses Onda-Info wurde ermöglicht durch eine Rechercheförderung durch den Evangelischen Entwicklungsdienst EED.